ARD.
Die Welt dreht sich gerade besonders schnell um einen Mann, Donald Trump. Er mischt die Weltpolitik auf und sich überall ein. Deswegen schauen wir vom Weltspiegel-Podcast für euch genauer hin mit einer Sonderreihe zu Trumps neuer Welt. Intervention im Iran, Grönland annektiert, ein US-Präsident für Kuba. Trump spielt seine Macht überall aus. Sein Motto, das Recht des Stärkeren, sticht Völkerrecht. Grenzen, die seit dem Zweiten Weltkrieg unantastbar waren, versucht er gegen den Willen der Bevölkerung und deren Regierungen zu verschieben. Warum? Weil er die Superpower hat und weil er es kann, sagt sein enger Berater Stephen Miller. Alles nach Trumps Spielregeln. Und was kommt noch? Welche Drohungen macht er wirklich wahr? Was müssen die Länder befürchten, die er ins Visier nimmt? Und wie reagieren Supermächte wie Russland und China darauf? Wir trennen für euch Fakten von Fiktionen, analysieren und ordnen ein. Wie immer mit verschiedenen Stimmen und Eindrücken von vor Ort, damit ihr die Welt, wie Trump sie sich vorstellt, ein Stück besser versteht. In unserer ersten Sonderfolge blicken wir auf Grönland. Vielleicht kennt ihr das auch noch vom Schulhof früher, ihr habt was und das will plötzlich jemand anderes. Donald Trump droht damit, Grönland, das eigentlich zu Dänemark gehört, zu annektieren, also zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen. In Washington haben sich gestern die Außenminister von Dänemark und den Vereinigten Staaten getroffen. Auch die grönländische Außenbeauftragte war dabei und auch US-Vizepräsident J.D. Vance.
But we also agree to disagree.
Ja, wir sind uns einig, dass wir nicht einer Meinung sind, sagt die dänische Seite nach dem Treffen. Und Donald Trump legt einen drauf. Wir wollen die Kontrolle über Grönland, alles andere ist unakzeptabel. Showdown in Washington, ein Treffen, das einem an sich schon Gänsehaut machen könnte, weil das, worum es geht, die internationale Ordnung, wie wir sie kennen, ganz schön auf den Kopf stellen würde. Sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast, heute mit mir, Philipp Abresch. Und ich habe zwei tolle Gäste, Jana Sinram, unsere Korrespondentin für Dänemark, die gerade in Nuuk auf Grönland ist und einfängt, mit welchen Gefühlen die Menschen dort beobachten, wie um ihre Insel gepokert wird, wird sie uns gleich von erzählen. Und wieder mal bei uns Gudrun Engel, unsere Korrespondentin in Washington. Fangen wir gleich bei dir an. Hi Gudrun.
Hallo, hallo.
Früher Morgen noch bei dir. Erzähl mal, wie hast du das Treffen gestern erlebt?
Also ich habe vor allem auch gefroren. Nicht so sehr wie in Grönland, aber auch bei uns war es sehr kalt. Nein, im Ernst, dieses Treffen hatte ja ein paar diplomatische interessante Wendungen, weil die Dänen und Grönländer hatten ja gesagt, lasst uns doch mal unter uns Außenministern sprechen, also mit dem US-Pendant Marco Rubio. Und das war der eigentliche Plan. Und dann hat sich sehr kurzfristig noch der Vizepräsident J.D. Vance mit eingeklinkt und gesagt, ha, da komme ich aber auch dazu. Und das hat die Dynamik total verändert, weil dass sich Außenminister mal treffen, das wissen wir ja, das ist ein ganz übliches Format, aber dass der Vizepräsident da auf einmal die Finger in der Pastete hat, das ist neu. Und das Treffen war dann auch tatsächlich am Regierungssitz des Vizepräsidenten im Eisenhower Building. Das ist direkt neben dem Weißen Haus. Und da hat man dann schon gemerkt, als es hieß, Vance ist dabei, da ist bei allen ziemlich der Blutdruck hochgegangen, weil wir uns ja dran erinnern, dass J.D. Vance...
Das unsägliche Zelensky-Treffen.
Richtig, ja. Genau. Also J.D. Vance ist schon so ein Hardliner, so ein Scharfmacher, der immer auf der Linie des Präsidenten ist, der die ganze Zeit auch immer schön bei True Social rausgehauen hat, wir brauchen Grönland, Grönland gehört uns. Und da waren dann schon alle sehr nervös, das hat man gemerkt.
Ich kann mir vorstellen, bist nicht die einzige Journalistin gewesen, die das Treffen verfolgt hat. Hast ja gerade auch schon erwähnt, nimm uns mal mit, wie war da die Stimmung unter deinen Kolleginnen und Kollegen? Wie haben die das erlebt, gesehen, verfolgt?
Also es war vor allem so, dass die Kollegen aus Dänemark schon seit ein paar Tagen von uns unter Dauerbelagerung waren, immer so, wisst ihr was, habt ihr was, habt ihr einen Terminplan, wie wird's denn jetzt und so. Und tatsächlich gestern im Weißen Haus war Auflauf, wie wenn sonst irgendwie ein Staats- oder Regierungschef kommt. Auch das außergewöhnlich natürlich für ein, ich sag mal in Anführungszeichen, kleines Außenministertreffen. Aber man merkt schon, dass die Außergewöhnlichkeit der Situation, also Donald Trump sagt, ich möchte ein Land haben, Punkt, dass das die Leute auf jeden Fall bewegt und dass alle wissen wollten, ja, was passiert denn da jetzt? Und man muss ja dazu sagen, dass gestern war ja eine absolute Machtdemonstration der Vereinigten Staaten, wieder mal. Donald Trump sagt einfach, ich möchte Grönland haben und normalerweise, sagen wir mal so, wie es im Knigge steht oder so, wie ich erzogen worden bin, ist es ja so, wenn man was haben will, dann geht man ja dahin zu der Person, die es hat, und fragt mal fröhlich, höflich nach.
Ein Knigge, ja.
Aber in unserem Fall ist es ja wieder völlig andersrum. Also jetzt die Dänen und die Grönländer, die ja eigentlich sagen könnten, nee, lass mal, die kommen jetzt hierher als quasi Bittsteller mit einem NATO-Plan unterm Arm, um die Amerikaner davon zu überzeugen, sie nicht einfach zu überrennen, zu okkupieren oder im krassesten Fall sogar militärisch anzugreifen. Das ist ja völlig absurd, wenn man sich das mal überlegt.
Die Dänen haben nach dem Treffen gesagt, es sei ein konstruktives Treffen gewesen. Man habe Trump zwar nicht davon abbringen können, Grönland besitzen zu wollen, aber man wolle eine Arbeitsgruppe gründen. Ne? Was ist denn, weiß man, was wirklich besprochen wurde in diesem Gespräch und was soll so eine Arbeitsgruppe bringen?
Also ich glaube, die sind wirklich durch alle Gefühlslagen einmal gelaufen. Haben wir gemerkt, als sie rauskamen nach dem Treffen, haben sie erstmal hinterm Auto heimlich eine geraucht zur Erleichterung. Und es gab auch noch so ein Fistbump, also so ein Abklatschen mit der Faust zwischen dem dänischen Außenminister Laszlo Rasmussen und einem seiner Mitarbeitenden. Also da waren die, glaube ich, schon so, okay, es ist nicht komplett eskaliert. Ja? Hinterher bei der Pressekonferenz waren sie dann wieder ganz gesammelt und haben gesagt, oh ja, we agree to disagree. Also wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Und wir werden natürlich darauf achten, dass die roten Linien des Königreichs Dänemark nicht überschritten werden. Und dann halt das, was du gerade schon gesagt hast, ne? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Mhm. Also jetzt haben sie festgestellt, Donald Trump will das Ding haben. Die Dänen wollen es nicht hergeben. Die Grönländer wollen auch nicht, dass über ihren Kopf einfach irgendwas entschieden wird, wie gerade mit der Ukraine. Und jetzt müssen sie sich halt überlegen, was machen wir jetzt? Also das Einzige, was jetzt hilft, ist im Gespräch bleiben. Also soll es einen Arbeitskreis geben, der sich in den nächsten Wochen, es ist ja alles so wischiwaschi, ne? Also wir wissen weder, wer soll da rein in die Arbeitsgruppe, noch wann soll die sich treffen. Und wer soll denn da mitmachen? So wichtig ist Grönland jetzt ja auch nicht.
Donald Trump hat auch schon mal von einem Militärschlag gesprochen oder zumindest auch anklingen lassen, wenn sie es nicht wollen, holen wir es uns trotzdem. Das klingt ja so ein bisschen nach Militär. Wie ernst kann man das nehmen? Oder wie ernst ist es Trump damit?
Also ich glaube, das ist grundsätzlich so, dass Trump gerade nach der Aktion in Venezuela und nach der sehr aus militärischer Sicht gelungenen Bombardement des Iran im vergangenen Jahr so einen leichten militärischen Größenwahn an den Tag legt, formuliere ich mal vorsichtig. Das hat er uns auch genau so gesagt. Gestern in einem O-Ton, wo er gesagt hat, wenn die Chinesen oder die Russen kommen und sich Grönland nehmen wollen, dann haben die Dänen denen nichts entgegenzusetzen. Wir schätzen die Dänen sehr als Verbündete und Alliierte, aber wir vertrauen denen nicht, dass sie es im Griff haben. Und man sieht ja, dass die einzige Macht der Welt, die alles militärisch erreichen kann, wir sind. So. Und deswegen hält er sich immer alle Optionen offen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Amerikaner, wenn sie wirklich wollten, müssten überhaupt keine militärische Gewalt anwenden, ja.
Gegen
die würden
wen?
Einfach gegen wen denn, ne? Die fliegen da mit dem Hubschrauber hin, stellen da eine amerikanische Flagge auf, im Permafrost Drops gelutscht. Insofern, je nachdem, an welcher Ecke sie ankommen, dauert es dann wahrscheinlich sogar noch ein paar Wochen, bis es überhaupt auffällt.
Gemerkt wird, ja.
Ja, so, ne? Also, und dann muss man natürlich noch dazu sagen, das ist klassisches Säbelrasseln aus verschiedenen Ebenen. Zum einen, Dänemark und die Vereinigten Staaten sind gemeinsam in der NATO. Und zum anderen, das kann er, also in der Bevölkerung kommt das, was da gerade diskutiert wird, halt überhaupt nicht an. Also ich habe mal ein paar Zahlen. Es gibt eine aktuelle Umfrage dazu und demnach sagen nur 17% der befragten Amerikanerinnen und Amerikaner überhaupt, dass sie es für eine kluge Idee hielten, Grönland an die USA anzuschließen. Und nur 4% sagen, man sollte dafür militärische Gewalt oder militärischen Einsatz zeigen. Das heißt, die meisten hier finden das Ganze total gaga. Mhm. Und das ist übrigens auch bei den Politikern so. Also es wird jetzt am Wochenende eine komplette Delegation aus beiden Parteien, also sowohl Republikaner von Donald Trump als auch die Demokraten, nach Dänemark reisen. Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses als große Delegation. Und sie wollen eben den Dänen nochmal versichern, wir stehen an der Seite unserer Alliierten, an der Seite unserer Verbündeten, nicht mit uns, das ist eine dumme Idee, weil worüber reden wir hier eigentlich? Also will heißen, diese Grönland-Idee ist eine fixe Idee von Donald Trump, die er sehr laut überall rauspustet. Aber die wird so nicht mitgetragen, weder von den anderen politischen Entscheidern noch von der Gesellschaft.
Es klingt auch so ein bisschen nach der üblichen Methode Trump, vielleicht seine Art Deals zu machen. Also maximal Druck auszuüben und dann mal gucken, wann der andere zwinkert oder einknickt.
Auch das, aber weil du gerade das Wort Deals ansprichst, dazu gibt es eine ganz spannende Anekdote, die wir recherchiert haben. Und zwar vor 110 Jahren hatten die Dänen auch die Hoheit über eine Inselgruppe im Karibischen Meer hier. Und vor 110 Jahren haben die Amerikaner den Dänen diese Inseln abgekauft. Das sind heute die US Virgin Islands. Ja. Und damals haben die Dänen dafür 25 Millionen in Goldbarren bekommen und einen Vertrag, in dem die USA anerkennen, dass im Gegenzug Grönland den Dänen gehört. An diesen Vertrag kann sich jetzt hier keiner mehr so richtig gut erinnern, aber der wird gesucht auf beiden Seiten intensiv, weil, na klar, gültig ist der ja noch und man möchte jetzt schon Donald Trump unter die Nase halten, du übrigens vor 110 Jahren.
Guck mal.
Da habt ihr gesagt, ist okay mit dem Grönland so.
Also es gibt ja auch Leute, die sagen, Dänemark ist mit Grönland überfordert, weil die Russen, die Chinesen, also Trump sieht überall russische Schiffe, chinesische Schiffe und ich glaube, irgendwo hat er mal gesagt, wenn die USA nicht Grönland kontrollieren, dann sind es die anderen. Hat er damit einen Punkt?
Ach, ich glaube, die Herausforderung ist, also russische Schiffe kann ich mir schon vorstellen, chinesische Schiffe glaube ich nicht, das hat auch der dänische Außenminister gestern noch mal gesagt in dem Pressestatement, er hat da seit 10 Jahren kein chinesisches Schiff mehr gesehen, so ungefähr.
Vielleicht Touristen, ne?
Allenfalls. Ja, so, ne? Und das ist ja auch das, was die dänische Armee, die da stationiert ist und den Raum überwacht, ganz klar bestätigt. So, jetzt muss man einfach dazu, und die Chinesen haben übrigens auch selbst reagiert auf diesen Vorwurf von Donald Trump, ihre Schiffe sind da überall und haben gesagt, so ein Blödsinn, da was wollen wir denn da? Wir sind da auf keinen Fall. Donald Trump nutzt es nur als Vorwand, um da seine Einflusszone zu erweitern. So, dann hat Donald Trump direkt wieder zurückgeschossen, im Wortsinn, auf die Chinesen und hat gesagt, ihr lügt, um zu verschleiern, dass ihr da seid und das alles haben wollt. Also da gab es auch noch so ein politisches Nebengeplänkel an der Seitenlinie. Aber also Fakt ist einfach, irgendjemand hat Donald Trump mit der Information versehen, wir brauchen Grönland. Hier wird gemunkelt, es ist Stephen Miller, das ist einer seiner Berater, auch so ein Hardcore-Politiker. Und jetzt ist Trump halt total on fire und will jetzt irgendwie Grönland haben. Also es ist ja immer so, der als letztes mit Trump spricht, der bleibt ihm am längsten im Gehörgang. Und jetzt hat er halt gerade eben diese Idee.
Das müssten ja eigentlich die Dänen sein.
Ja, aber es ist halt auch schwer, gegen seine eigenen Berater, also gegen die Berater da anzukommen tatsächlich. Aber die Schwierigkeit ist für uns alle, glaube ich, es ist schwer absehbar, was passieren wird, weil es alles so absurd ist, dass man es sich nicht vorstellen kann, dass man es sich nicht vorstellen möchte, aber dass man ja auch weiß, dass bei Donald Trump alles im Bereich des Möglichen ist. Und insofern kann ich schon verstehen, dass die Dänen und die Grönländer gestern hier waren. Und dass sie versucht haben, mal auch so rauszufinden, wie die Stimmung so ist. Jetzt wissen wir unversöhnlich, aber man ist noch miteinander im Gespräch.
Der Präsident, der ist auch Immobilienunternehmer. Thema seltene Erden, Öl, Gas, Dealmaking, das große Geschäft. Steckt das dahinter?
Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Das hat auch wieder mit China zu tun. Es geht doch nicht um chinesische Schiffe, aber es geht darum, dass natürlich China großen Zugriff hat auf seltene Erden, auf all das, was man braucht, um Computerchips herzustellen oder Handys oder wie auch immer. Und dass das in dieser Form den Vereinigten Staaten nicht vergönnt ist. So, und das haben wir auch in der Ukraine schon gesehen. Also wir haben ja auch gesehen, die Amerikaner wollen der Ukraine eigentlich keine Sicherheitsgarantien geben, aber sie wollten auf jeden Fall diesen Mineraliendeal machen, weil ja auch im Osten der Ukraine Mineralien.
Große Vorkommen schlummern.
So, richtig. Ne? Und dann hat man gesagt, ja, dann machen wir mit denen diesen Deal, dann können wir die, also ich glaube, das passt schon in die Strategie, dass die Vereinigten Staaten gerade überall auf der Welt versuchen, sich Zugang zu verschaffen, um nicht von China abhängig zu sein. Der zweite Aspekt sind sicherlich Handelsrouten. Also wenn die Beringstraße irgendwann eisfrei sein wird, dann geht es natürlich vor allem auch darum, wer kontrolliert die Seewege da oben. Ja, und dann hat man natürlich russische Häfen und dann hat man Häfen, die die Amerikaner kontrollieren wollen. Weil natürlich ist dann irgendwann, und es gibt Schätzungen, dass es so in 5 bis 8 Jahren auch der Fall sein wird, wenn es da oben eisfrei ist, ist man natürlich viel schneller, wenn man die Schiffsroute oben rum nimmt, als durch den Suezkanal. Da kann man sich, Experten schätzen das so, 8 bis 12 Tage Zeit sparen. Und das ist natürlich Geld. Und auch darum geht es sicherlich.
Tja, Gudrun, wir sprechen gleich weiter. Einmal auf die andere Seite des Verhandlungstisches, dahin, wo es, ich schätze, richtig bitterkalt gerade ist, nach Grönland. Jana Sindram, unsere Korrespondentin, ist dort. Jana, hi, grüß dich.
Hallo.
Wenn du aus dem Fenster schaust, viel Eis und Schnee, denke ich, und bitterkalt vielleicht auch im übertragenen Sinne, oder?
Ja, also bitterkalt, weiß ich nicht, ob es das trifft, aber es haben alle Leute, mit denen wir hier sprechen konnten, gesagt, es ist für uns wirklich eine sehr emotional schwierige Zeit. Einfach weil wir uns total machtlos fühlen. Wir sagen immer wieder, Grönland steht nicht zum Verkauf und die hören uns da einfach nicht in den USA. Und das ist für uns wirklich sehr belastend. Es gibt auch Leute, die sagen, sie können nicht gut schlafen. Nicht, weil sie wirklich glauben, dass jetzt hier morgen US-Kriegsschiffe vor der grönländischen Küste auftauchen, aber eben einfach, weil sie sich überhaupt nicht gehört und ernst genommen fühlen.
Jana, du bist vor Ort in Nuuk, das ist die Hauptstadt Grönland, stimmt's?
Ja.
Wie kommt man da überhaupt hin?
Naja, nach Nuuk kann man eigentlich relativ einfach kommen. Du kannst fliegen aus Kopenhagen oder aus Island. Aber auch das habe ich am Sonntag am eigenen Leib bei unserer Anreise gespürt. Es ist halt
schon ein Abenteuer,
die Natur,
ne?
Ist ein Abenteuer. Also es kann auf jeden Fall ein Abenteuer sein. Es kann sein, dass du so einfach hier irgendwie ganz locker reinschwebst mit einem großen Flugzeug. In unserem Fall war es nicht so. Wir sind mit einer kleinen Propellermaschine aus Island geflogen, von Greenland. Und der Pilot hat kurz vorher zugesagt, dass wir wahrscheinlich nicht landen können, weil der Wind so stark ist und es so starken Seitenwind gibt, dass wir wahrscheinlich umgeleitet werden müssen. Hat gesagt, er hofft aber, dass er ein kleines Zeitfenster findet. Und ist dann da auch tatsächlich nach Nuuk geflogen. Und ich habe keine Flugangst, aber das war wirklich eine Nahtoderfahrung für mich. Es hat die Maschine links, rechts, oben, unten gewackelt ohne Ende. Alle haben sich festgekrallt. Und irgendwann kurz vor der Landung sind wir bestimmt 50 Meter einfach runtergefallen. Und die ganze Maschine, es haben alle geschrien. Und ich habe wirklich gedacht, wir sterben. Und als wir unten angekommen waren, also noch nie war es so angemessen in einem Flugzeug, dass alle geklatscht haben nach der Landung. Also das war wirklich krass. Und ich glaube aber, für die Grönländer ist das normal. Mir hat eine junge Frau hier dann hinterher gesagt, ja, also die Grönland-Piloten sind die besten in der Welt. We are Cowboys in the air. Also ne, Cowboys in der Luft. Und ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, die hatten das unter Kontrolle, aber ich fand es einfach echt krass.
Tja, Cowboys, das klingt sehr amerikanisch. Diese eisige, windige Insel, die will Donald Trump haben. Und gestern saßen sie darüber zu Tisch in Washington. Was hörst du von den Menschen? Wie haben die das Treffen beobachtet, bei dem über ihre Heimat verhandelt wird?
Ja, da war vorher sehr viel Hoffnung auf dieses Treffen, dass sich da eine Lösung finden lässt und diese ständigen neuen Provokationen aus den USA jetzt vielleicht endlich mal aufhören und sich eine Lösung findet. Und hinterher war da zu spüren, einerseits schon Erleichterung, dass es nicht weiter eskaliert ist, aber andererseits auch Enttäuschung darüber, dass, ja, sie haben gesagt, es ist jetzt wie so eine Art Cliffhanger. Also es ist zu erwarten, dass das jetzt hier doch einfach genauso weitergeht und diese belastende Situation bestehen bleibt. Und eine junge Frau hat mir aber gesagt, es war für mich schon auch sehr wichtig, dass die beiden da zusammenstanden. Die grönländische Vertreterin für Außenpolitik Vivian Motzfeldt und der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen. Und für mich war es ein wichtiges Symbol, dass Vivian Motzfeldt grönländisch gesprochen hat in dieser Pressekonferenz. Und sie hat gesagt, ich träume davon, dass Grönland unabhängig ist, aber ich sehe auch, jetzt ist vielleicht gerade nicht der Zeitpunkt dafür.
Du bist ja schon ein paar Tage da, hast gerade schon gesagt, manche schlafen schlecht angesichts dieser Situation. Wie ist denn die Stimmung insgesamt auf der Insel?
Also das normale Leben läuft hier im Alltag weiter. Und es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wen man fragt. Aber es ist auf jeden Fall ganz klar, alle, mit denen wir gesprochen haben, teilen einhellig die Meinung, wir wollen nicht zu den USA gehören und Grönland ist nicht verkäuflich.
Ja, was Trump sagt, das klingt wirklich nach so einer Transaktion, als könnte man so ins Regal greifen und sich Grönland einfach nehmen. Es war ja auch die Rede von viel Geld, bis zu $100,000 pro Person, ne? Also Grönland einfach kaufen.
Ja, das ist für die Leute hier aber vollkommen undenkbar und inakzeptabel und das finden sie auch respektlos. Eine junge Frau hat mir gesagt, wie kommen die denn auf die Idee, dass man ein Land und Menschen kaufen kann? Und eine andere junge Frau hat mir gesagt, also eigentlich wäre für mich so der natürliche Prozess gewesen, Grönland wird irgendwann unabhängig und wendet sich ganz natürlich den USA zu. Und wir würden dann sehr profitieren von US-amerikanischen Investitionen, vielleicht hier auch in unsere Minen. Es gibt ja sehr viele seltene Erden in Grönland, die abgebaut werden wollen. Und das wäre ja auch eine Einkommensquelle. Eigentlich wäre das für mich der natürliche Weg gewesen. Aber jetzt, nach den letzten 2 Wochen, möchte ich eigentlich mit den Amerikanern überhaupt nichts mehr zu tun haben und möchte auf gar keinen Fall, dass die hierher kommen. Also wenn die USA irgendwie hier Vertrauen aufbauen wollen, hat sie gesagt, dass da versagen sie einfach auf ganzer Linie und erreichen absolut genau das Gegenteil.
Mhm. Donald Trump sagt, die USA müssten Grönland kontrollieren wegen China, wegen Russland. Und ich glaube, er hat sogar ein Bild gepostet von 2 Hundeschlitten. Der eine fährt in Richtung USA, der andere in Richtung Kreml. Was ist denn da dran an diesen Aussagen, dass wenn Grönland nicht Richtung USA geht, dass sich dann China und Russland dieser Insel bemächtigen?
Naja, die Insel hat ja schon tatsächlich für viele strategische Bedeutung und es ist sicherlich richtig, dass es ein Interesse gibt. Es gab vor ein paar Jahren mal hier ein Flughafenprojekt mit einem chinesischen Investor. Da hat Dänemark dann reagiert und größere Investitionen versprochen, dass das nicht so weit kommt. Und der Schutz Grönlands ist natürlich sehr schwierig. Das ist eine riesige Insel, die stark von Eis bedeckt ist. Aber es ist eben auch nicht richtig, wie Donald Trump vor einigen Tagen so abfällig gesagt hat, Dänemark habe einen weiteren Hundeschlitten zum Schutz Grönlands entsandt. Da spielt er an auf diese Sirius-Schlittenhund-Patrouille im Norden von Grönland, die da wirklich diesen sehr eisbedeckten Bereich da die Sicherheit kontrolliert. Das stimmt einfach nicht. Also auch die Dänen haben schon in den letzten Jahren hier in Sicherheit und gerade auch im letzten Jahr nochmal in Sicherheit investiert, in das Arctic Command, was es hier in Grönland gibt. Aber der Schutz ist natürlich wirklich schwierig und insofern spielt da jetzt sicherlich eine große Rolle auch, dass ja mehrere europäische Länder gesagt haben, sie wollen zusammen mit Grönland jetzt rausfinden, wie sich die Sicherheit hier erhöhen lässt. Deutschland ist ja auch dabei, Schweden, Norwegen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist für die Menschen auch ganz wichtig. Und das ist jetzt eben hier die klare Haltung, dass die Europäer jetzt gemeinsam daran arbeiten, die Sicherheit in Grönland zu erhöhen, weil offiziell argumentiert Donald Trump ja mit der Sicherheit. Und wenn sich das lösen lässt, dann müsste er ja rein theoretisch eigentlich davon ablassen.
Es gibt ja schon eine amerikanische Präsenz auf Grönland, eine Militärpräsenz. Merkt man das eigentlich im Stadtbild in Nuuk auf Grönland, dass Amerikaner dort sind?
Nee, in Nuuk merkt man das überhaupt nicht. Mir ist noch kein Amerikaner begegnet. Die Amerikaner haben ja ihre Basis, diese Pituffik Space Base, die frühere Thule Air Base im Norden von Grönland. Und die sind hier im Stadtbild überhaupt nicht präsent. Mir ist gestern aufgefallen, es gibt ja hier so eine Mall, so ein Einkaufszentrum und da gibt es ein amerikanisches Restaurant und wir haben gestern, als wir da vorbeigelaufen sind, gesagt, so guck mal, in dem amerikanischen Restaurant ist heute keiner. Also es war hier schon auch gestern die Stimmung spürbar. Es waren überall grönländische Fahnen an allen Bussen und an ganz vielen Häusern hingen grönländische Fahnen. Im Moment ist hier ganz, ganz stark der Grönland-Vibe und es gibt in verschiedenen Läden auch so T-Shirts mit Aufschriften Greenland is not for sale, Grönland steht nicht zum Verkauf und so. Also da ist gerade eine sehr anti-amerikanische Haltung zu spüren.
Und amerikanische Burger stehen vielleicht gerade nicht ganz oben auf dem Speiseplan. Die EU, die Europäische Union, will Trumps Erpressungsversuche stoppen. Frankreich eröffnet eine Botschaft. Schweden und Deutsche, hast du gerade gesagt, wollen Soldaten schicken. Merkt man davon schon irgendetwas? Und gibt es Reaktionen auf diese Pläne der Bürgerinnen und Bürger?
Ja, also es wird ganz stark wahrgenommen und alle schauen drauf. Mir hatte sogar der Taxifahrer auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel am Sonntag schon erzählt. Also er habe gehört, dass ein Hotel sei komplett voll und da seien auch jetzt noch neue dänische Soldaten untergebracht. Und ich habe dann gesagt, naja, vielleicht sind es auch einfach Journalisten, weil die Medienöffentlichkeit hier in der Stadt ist riesig. Es sind überall Medienteams unterwegs aus aller Welt, Japan, Portugal, Spanien, also wirklich die ganze Welt ist jetzt gerade hier in Nuuk. Aber auch diese Tatsache, dass jetzt eben diese Erkundungsteams kommen, das wird ganz klar hier wahrgenommen und alle haben da gestern geguckt. Gestern ist auch ja schon die erste Maschine mit dänischen Soldaten gelandet. Heute sollen die 13 deutschen Bundeswehrsoldaten landen und da schauen die schon drauf. Aber Nuuk, das ist ja auch wirklich ein ganz, ganz kleiner Ort und der Flughafen ist ganz in der Nähe. Es sind ja hier nur 20.000 Einwohner. Es ist wirklich einfach ein kleines Örtchen und entsprechend kriegt man sowas natürlich dann auch mit, wenn Flugzeuge landen und die kommen und das wird schon wahrgenommen und auch, also bei dem überwiegenden Teil der Bevölkerung, glaube ich, ist es eine Haltung von Dankbarkeit, dass jetzt da diese Unterstützung kommt. Mhm. Das wird wahrgenommen. Mhm.
Grönland hat sich immer gewünscht, unabhängig zu sein. Und jetzt scheint es so, als würde Grönland gezwungenermaßen wieder viel näher an Dänemark rücken, um sich jemand anderen vom Hals zu halten, oder?
Das ist so. Also es gibt hier ja auch durchaus unterschiedliche Haltungen dazu, wie schnell man unabhängig werden sollte. Und das ist eben auch was ich hier jetzt gerade verstehe. Man kann gar nicht sagen, die Grönländerinnen und Grönländer, weil es gibt einerseits die dänischstämmige Bevölkerung und andererseits eben die Inuit, die indigene Bevölkerung. Und da ist bei vielen schon auch spürbar ein, ja, wirklich dieses schmerzhafte Kolonialinteresse und der Schmerz darüber. Und die sind auf Dänemark auch nicht gut zu sprechen. Aber ich glaube, beim überwiegenden Teil ist jetzt wirklich gerade die Haltung, mir hat gestern Abend eine junge Frau gesagt, nach dieser Pressekonferenz, also ich träume von der Unabhängigkeit Grönlands, aber mir ist auch klar, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, sondern jetzt geht's erstmal darum, zusammenzustehen. Und auch der grönländische Ministerpräsident Jens Fredrik Nielsen hat ja gesagt, also wenn wir uns zum jetzigen Zeitpunkt entscheiden müssen, dann wählen wir ganz klar Dänemark.
Dänemark, was meinst du, wie gucken die Menschen jetzt in die nächsten Wochen? Worauf machen Sie sich gefasst?
Ich glaube schon auch mit großer Sorge. Also eben weil es keine klare Lösung gibt und dieser Cliffhanger da ist. Und viele Leute haben wirklich gesagt, die Situation ist für uns extrem belastend und extrem schwierig. Einfach dieses Gefühl von, wir wissen nicht, was mit uns passiert. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Befürchtung ist, dass diese unruhige Situation und diese innere Unruhe, dass das jetzt einfach weitergeht. Aber also ich habe gesehen, in Dänemark ist auch schon von Grönländern, die in Dänemark leben, sind für Samstag Demonstrationen angekündigt. Und auch hier in Grönland gibt es Initiativen, Demonstrationen zu organisieren. Und da ist vielleicht so ein Gefühl von, ja, wir kommen jetzt mal raus und machen nochmal unseren Standpunkt ganz klar. Wir sind Grönland und wir wollen nicht zu den USA gehören.
Jana Sinram, unsere Korrespondentin im Eis in Grönland. Zwischendurch mal kleine Tonaussetzer, aber ich glaube, das ist kein Wunder. Bei dieser weiten Entfernung nach Grönland. Ich danke dir sehr fürs ausgesprochen spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Nochmal zu Gudrun in Washington. Wie ging es eigentlich nach dem Treffen weiter? Trump hat, glaube ich, nochmal so im Vorbeigehen gesagt, der Regierungschef von Grönland, den kenne er gar nicht, aber der würde ein großes Problem bekommen, wenn er sich nicht von Dänemark lossagen würde. Hast du das auch gehört?
Ja, das hat er gesagt. Das hat er vor dem Treffen schon gesagt, als er gefragt wurde, ja, die Grönländer wollen jetzt gar nicht so dringend zu den USA. Da hat er genau das gesagt, ja, keine Ahnung, wer hier der grönländische Regierungschef ist, mir doch egal, aber er soll sich schon mal warm anziehen, so ungefähr. Was er danach gemacht hat, das war auch ein sehr bizarrer Termin im Oval Office, war für die winzige Größe des Raumes sehr, sehr voll. Da wollte er eigentlich über ein neues Programm zum Thema Schulmilch sagen. Der Präsident kümmert sich hier ja um alles. Und wurde aber natürlich auf diese Dänemark-Geschichte angesprochen. Und da hat er nochmal ganz klar gesagt, so ja, ist ja schön, dass wir jetzt eine Arbeitsgruppe brauchen. Aber eigentlich ist jetzt der entscheidende Punkt, dass wir es brauchen und wir es kontrollieren müssen. Also er ist keinen Meter zurückgewichen, ob es das Treffen nun gegeben hat oder nicht, war ihm da herzlich egal. Und er hat davor auch noch einen True Social Post abgesetzt, wo er gesagt hat, die NATO muss garantieren, dass die USA Grönland kontrollieren. Und da glühen natürlich jetzt die Drähte, vor allem auch in Brüssel, muss man sagen. Die Deutschen haben ja sofort reagiert, haben gesagt, ah, wir haben ja noch 13 Soldaten Erkundungstruppe übrig gerade.
So ist es. Nix
die
wie
können
hin
wir ja denen schon mal schicken. Pack die Skihosen ein, los geht's. Und nein, aber tatsächlich werden die Dänen und die Grönländer am Montag sich mit der NATO treffen in Brüssel und man braucht jetzt halt einen Plan, weil es ist ja ganz klar, das letzte Mal, dass es einen derartigen Konflikt gab innerhalb der NATO, war die Geschichte zwischen Griechenland und der Türkei, auch beides NATO-Mitglieder, die sich da ja aber auch uneinig sind über diverse Inseln im Mittelmeer. Und man braucht jetzt einfach einen Plan, wie man idealerweise alle zusammen an der Seite Dänemarks eine Truppe aufstellen kann, die nennenswert genug ist, um Donald Trump zu besänftigen, um klarzumachen, die NATO hat die Übersicht in der Arktis und auf Grönland und weiß, was da abgeht. Und man darf ja nicht vergessen, die Amerikaner haben ja auch noch eine Space Base auf Grönland. Die hatten nach dem Kalten Krieg diverse Basen, bis zu 20 Militärstützpunkte. Die haben sie alle aufgegeben in den vergangenen Jahren. Und jetzt haben sie noch eine. Und auch da sagen die Dänen und die Grönländer ja immer, ihr seid ja als NATO-Partner auch herzlich eingeladen.
Kommt doch wieder.
Kommt doch wieder, aber halt vielleicht nicht im feindlichen Sinne, sondern kommt doch wieder und macht doch noch eine neue Basis auf. Und es gibt auch jede Menge gemeinsame Manöver im Übrigen. Ja, also das letzte war Arctic Edge. Und das sind spektakuläre Bilder, wenn dann wirklich alle mit diesen Schneemobilen da durch Schnee und Eis heizen, so beschreibe ich das mal. Und das ist auch immer so, dass da die Amerikaner dabei sind, die Kanadier, die Dänen, die Norweger. Ja, und jetzt, wie wir ja wissen, seit heute dann auch noch 13 Deutsche.
Trumps neue Welt, wo der Stärkere meistens recht hat. Ich frage mich, wenn er jetzt auf Grönland schaut und damit durchkäme, ne? Dann muss sich ja vielleicht auch Kanada wieder warm anziehen und vielleicht noch andere Staaten, geht ja endlos weiter. Also wo ist Stopp oder warum sollte man überhaupt stoppen, wenn man es machen könnte mit diesen Plänen, oder?
Also ich glaube, es geht wirklich ganz viel auf diese nationale Sicherheitsstrategie zurück, die Ende November, Anfang Dezember präsentiert wurde, die er auch abgezeichnet hat und wo man jetzt einfach sagt, wir besinnen uns zurück auf die Monroe-Doktrin. Das ist, Präsident Monroe hat das Ding geschrieben vor 102 Jahren. Und da ging es vor allem darum, dass man gesagt hat, man möchte nicht mehr, dass Europäer kommen und irgendwas in der westlichen Hemisphäre kolonisieren. Und die Amerikaner haben sich da als starker Partner gesehen. So, jetzt kommt natürlich im Moment gar kein Europäer mehr, um irgendwas zu kolonisieren. Aber es hat sich sehr viel verselbstständigt im eigenen Hinterhof, so wird es hier genannt. Und deswegen wollen die Amerikaner da wieder stärker hingucken. Und ich glaube tatsächlich, diese Grönland-Nummer passt da dazu. Die Monroe-Doktrin wurde inzwischen in Donroe von Donald Trump umbenannt. Und er strebt da tatsächlich nach Größerem. Was das für Kanada bedeutet, da ist es im Moment ganz ruhig. Ich glaube, Kanada und Mexiko haben aus einem ganz schnöden Grund im Moment eine kleine Verschnaufpause. Und das ist tatsächlich, so trivial das klingen mag, die gemeinsame Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer.
Ach, mal nicht der Eurovision Song Contest.
Nein, da machen wir ja nicht. Das ist ja eine der wenigen Sachen, wo die Amerikaner nicht mitmachen. Aber nein, tatsächlich im Sommer die Fußball-Weltmeisterschaft, die ja in Mexiko Eröffnungsspiel, dann viele Gruppenspiele in Kanada und dann aufs Finale in den USA zulaufend, hier auf dem Kontinent Nordamerika stattfindet. Deswegen haben die Kanadier, glaube ich, gerade Ruhe. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass auch das Interesse daran wieder aufflammt. Dazu spannenderweise hatten wir einen ganz interessanten Hintergrund bei den Vereinten Nationen, bei der UN. Und da ist, herrscht mittlerweile so auf den Fluren bei den Diplomaten die Meinung vor, dass sie sagen, die Kanadier waren die einzigen, die es richtig gemacht haben, weil die damals ganz klar gesagt haben, 51. Bundesstaat, ich glaube, es hackt. Und klare Kante gezeigt haben, Boykott gemacht haben, Nationalstolz gezeigt haben und ganz klar gesagt haben, auf gar keinen Fall. Und das sind ja die einzigen, die dann auch von weiteren Schmähungen, Zollplänen oder sonst was verschont wurden, während alle anderen, die immer im Weißen Haus vorbeikommen und demütig Geschenke bringen, merken, dass sie damit wenig Erfolg haben tatsächlich.
Gudrun, also stattdessen jetzt Gamble um Grönland, diese pure Machtpolitik, die im Moment von den USA ausgeht, was würdest du sagen, außer diesen 13 Deutschen? Welche Folgen hat diese Politik auch für uns Deutsche, für Deutschland?
Ich glaube, es ist ein Fingerzeig, nochmal für Deutschland, aber auch für ganz Europa, dass wir unsere Sicherheitsarchitektur dringend auf Vordermann bringen müssen, weil wir uns in der Form, wie wir uns immer auf die Vereinigten Staaten verlassen haben, nicht mehr auf die Vereinigten Staaten verlassen können. Das ist absurd, weil es klingt wie eine Plattitüde und ich habe das Gefühl, ich sage das in meiner Korrespondentenzeit seit sehr vielen Jahren schon so. Aber wir sehen einfach durch die Handlungen der aktuellen Trump-Regierung, dass es sich zuspitzt und dass es tritt einfach immer deutlicher zutage, dass die Weltordnung, so wie wir sie kennen, so nicht mehr existiert, dass wir zurückgehen zum Recht des Stärkeren und dass wir uns nicht drauf verlassen können, dass wir uns im Moment aber noch drauf verlassen müssen, dass die Amerikaner an unserer Seite sind, weil wir selbstständig und eigenständig noch nicht in der Lage sind, uns in irgendeiner Form im Zweifel entweder militärisch zu verteidigen oder wirtschaftlich aufzustellen, um unabhängig zu sein. Das ist bitter und das ist was, was viele auch, glaube ich, nicht anerkennen wollen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Aber ich fürchte, darauf müssen wir uns einstellen und das ist das, was wir gerade erleben.
Gudrun Engel, unsere Korrespondentin in Washington. Nächste Woche geht's weiter in unserer Sonderreihe mit einer Sonderfolge zu Kuba, auf das es Trump auch abgesehen hat. Nachdem er sich selbst zum Präsidenten von Venezuela gekrönt hat, will er nun die Geschäftsbeziehungen zwischen Kuba und Venezuela einfrieren, um das sozialistische Kuba in die Knie zu zwingen. Es sei keine schlechte Idee, seinen kubanischstämmigen Außenminister Rubio zum Präsidenten zu machen, sagt Trump. Und noch zwei Tipps habe ich für euch. Seit einem Jahr ist Donald Trump zurück im Amt. Mit Deals und Druck bringt der US-Präsident fast täglich die Welt ins Wanken. Was das mit uns macht und wie Deutschland darauf reagiert, darum geht's in der neuen Doku Trump and Us, wie er unsere Welt verändert. Zu sehen ab sofort in der ARD-Mediathek. Und wenn euch ein Update zu den Protesten im Iran interessiert, dann hört doch in die neue Folge unserer Kolleginnen und Kollegen von 11KM. ARD-Korrespondentin Katharina Willinger war hier nochmal zu Gast und berichtet vom aktuellen Stand der Demonstrationen und den Reaktionen des iranischen Regimes. Die Folge findet ihr in der Audiothek und überall, wo ihr sonst gerne Podcast hört. Wir verlinken sie euch in den Shownotes. So, das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Liked uns, folgt uns. Sagt's weiter, darüber freuen sich Caroline Mennerich, Anna Leier, Anna Storch, Emilian Grimm, Udo Schmidt und ich, Philipp Abresch.